Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehack Show auf dem DNX Podcast live aus Brasilien. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Wir haben jetzt gerade den 28.12.2017, aber wenn du die Folge hörst, haben wir wahrscheinlich schon 2018. Und das ist Grund genug, um erstmal mit einer Podcast-Bewertung einzusteigen. Fast hätte ich es vergessen. Und zwar, wenn du diesen Podcast bewertest, hast du die Chance auf ein DNX-Ticket für Berlin im Mai 2018, 26. Mai 2018 ist das Main Event mit Speakern wie Laura Seiler, Baha, Yilmaz, Jeffrey Kastenmeier, Timon von Berlitsch, Alexander Hartmann. Am Sonntag dann zig Workshops. Insgesamt über 1000 Teilnehmer erwarten wir. Und Feli und ich sind auch mittendrin am Start. Und ich freue mich schon wie ein kleiner Junge auf dieses Event. Und ich gebe dir die Chance, wenn du mir eine Review hinterlässt, für diesen Podcast auch ein DNX-Ticket zu gewinnen und mit am Start zu sein. Und dafür musst du einfach in deiner Podcast-App auf iTunes unten auf die Lupe gehen, nach Markus Meurer suchen oder DNX-Podcast und dort ein Review hinterlacken. Und wer das gemacht hat, ist Pacer Mädchen 1971. Und sie schreibt, hab gerade das Interview mit Julian Hosp gehört. Dr. Hosp redet sehr angenehm und gut verständlich. Und, groß geschrieben, Markus Meurer hat ihn ausreden lassen. Heißt das jetzt, dass ich das nicht oft mache oder dass andere das nicht oft machen? Das ist hier die Frage. Aber ich würde auch sagen, dass ich am Anfang den Leuten noch sehr immer in die Seite reingefahren bin. Habe ja auch nicht wirklich eine Vorausbildung als Journalist oder sowas gehabt, als ich den Podcast gestartet habe. Und dass es jetzt besser geworden ist und ich den Leuten auch länger zuhören kann, bevor dann meine Millionen Gedanken, weil ich bin eine absolute Type-A-Personality, wieder irgendwie raus müssen. Okay, Bewertung geht weiter. Danke, das mochte ich sehr. Werde den Kanal weiterverfolgen. Viele Grüße. Viele Grüße auch an dich, liebes Pacer-Mädchen. Und dann sagt Tiso28, mein Favorit. Informativ, aktuell, inspirierend. 5 Sterne. Der DNX-Podcast ist mein Number One Podcast. Immer mit aktuellen Themen. Positiv, inspirierend, informativ. Auch wenn ich vom digitalen Nomadentum noch ein gutes Stück entfernt bin, geben mir die Podcasts sehr viel. Gerne weiter so. Ja, sehr, sehr gerne. Mache ich weiter so. Und wir steigen jetzt auch gleich direkt in die Folge ein. Wir haben Anfang 2018 und das ist auch immer Grund genug, kurz nochmal zurückzublicken, beziehungsweise jetzt noch eher meiner Phase, 28.12. Wir sind auch nicht mehr lange in Brasilien, dann geht hier auch eine Ära schon wieder zu Ende. Wir waren 3,5 Monate, fast 4 Monate hier und es ist, ach, Alter, ey, ich könnte hier echt, und das als digitale Nomade, könnte ich echt 4-5 Monate hier an diesem Ort bleiben. Es ist einfach zu geil in Brasilien. Hier hast du alles, was du brauchst, Simple Life. Du kannst Kitesurfen, ich habe gutes Internet, ich habe geile Connections, ich habe gute Freunde, Freundschaften jetzt geschlossen mit den Locals und wir haben sogar hier ein Stück Land geholt. Also Grund genug auf jeden Fall, hier wieder zurückzukommen und wir planen das jetzt auch schon wieder für August, September nächsten Jahr wieder back to Brazil. Alright, aber was ich sagen will, war folgendes: am 28.12., also Ende des Jahres, guckt man gerne zurück, was waren so die Menschen des Jahres, Podcast des Jahres, Bücher des Jahres und Buch des Jahres 2018 ist für mich auf jeden Fall von Yuval Noah Harari eine kurze Geschichte der Menschheit. Und das ist so, so, so inspirierend zu hören und zu lesen und zu verstehen, wie wir dahin kommen konnten, wo wir heute sind. Und aus diesem Grund mache ich mal was Neues und lese euch nämlich eine Zusammenfassung von Blinkist, eins der geilsten Tools ever, wo du jedes spannende Businessbuch zusammengefasst kriegst, aber auch Sachbücher wie dieses hier. Lese ich euch die Zusammenfassung vor und du brauchst dann nur noch 10 Minuten für ein Buch und hast im Grunde alle Takeaways, die du brauchst, auch noch schön aufgelistet und summarized. Und wer Bock auf Blinkist hat, wir haben einen Deal, DNX hat einen Deal mit Blinkist und zwar bekommst du, lass mich nochmal gucken, save 20% on your first year und 30-day money back guarantee. Also du kannst es 30 Tage kostenlos testen, oder 24 Stunden, no strings attached. 30 Tage ist, wenn du dich subscribest, kannst aber innerhalb von 30 Tagen dann auch immer wieder cutten. Und du kriegst noch 20% auf das erste Jahr. Und Blinkist kostet 63,99 pro Jahr. Das sind $5.30 pro Monat. Und wie gesagt, du hast die allergrößte Library, die man sich nur vorstellen kann mit dem geilsten Büchern und wenn du die Blinkist-App noch auf das iPhone runtergeladen hast, dann kannst du es auch noch quasi als Hörbuch vorgelesen hören. Also super convenient, wenn du irgendwie Auto hörst, Und so wie jetzt vielleicht den Podcast hörst, kannst du demnächst auch Buch zusammenfassen von den geilsten Büchern ever hören oder wenn du im Fitnessstudio bist oder wenn du laufen gehst, whatever. So, und das Buch hat mich echt krass inspiriert. Ich habe es jetzt zweimal gelesen und ich lese es euch jetzt noch ein drittes Mal vor. Eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari. Eine kurze Geschichte der Menschheit hält, was der Titel verspricht, von der Frage, warum sich der Homo sapiens gegen seine anderen menschlichen Konkurrenten durchgesetzt hat, bis zu einem Ausblick auf die Auswirkungen der Gentechnik streift Yuval Noah Harari alle Entwicklungen, die für die Geschichte der Menschheit von Bedeutung waren. Alright, wir steigen ein in das Buch. Es ist ein weiter Weg von den ersten Menschen, die afrikanische Savanne auf der Suche nach Nahrung durchstreiften, bis zu dir. Vielleicht sitzt du gerade mit deinem Handy in der U-Bahn oder du liegst mit deinem Tablet auf der Couch und genießt den Tag oder du hörst diesen Podcast gerade im Auto oder im Fitnessstudio. Fest steht, dass dein Leben so gut wie nichts mehr mit dem deiner frühesten Vorfahren zu tun hat. Jagen, sammeln, wandern. Alles, was damals Alltag war, machen wir heute nur noch in Ausnahmefällen, wenn überhaupt. Was ist da nur passiert? So einiges. Es ist unmöglich, das alles aufzuschreiben, aber Yuval Harari hat die wichtigsten Meilensteine gesammelt, um den Weg der Menschheit von ihren Anfängen bis heute nachzuzeichnen. Unsere Blinks erzählen, wie der Homo sapiens alle anderen Menschenarten verdrängte und beschreiben wirkungsreiche Stationen der Geschichte. Die Zeit, in der unsere Vorfahren sprechen lernten, die Entwicklung der Landwirtschaft, die Entstehung von Religion, Schrift, Geld und Wissenschaft. Du erfährst, was unsere Gesellschaft jetzt zusammenhält und wohin die Reise wohl noch gehen wird. In diesen Blinks, wenn du mir zuhörst bei dieser Podcast-Folge, wirst du aus dem herausfinden, warum die Menschen ein großes Gehirn brauchten, um nach Amerika zu kommen, warum die Menschheit immer friedlicher und trotzdem nicht glücklicher wird und warum wir vermutlich sehr lange leben werden, aber nicht als Homo sapiens. Aus Ostafrika kommend verbreitete sich der Mensch, wobei der Homo sapiens alle anderen menschlichen Spezies verdrängte. Der Mensch ist etwas Besonderes. Er herrscht über den gesamten Planeten und alle anderen Lebewesen. Sogar den Weltraum erkundet er. Woher kommt dieses Wunderwesen? Die ersten Menschen lebten vor ca. 2,5 Millionen Jahren in Ostafrika. Sie entwickelten sich aus der großen aufrechtgehenden Affenart Australopithecus. Die ersten menschlichen Spezies wie der Homo rudolfensis oder der Homo erectus begannen bald Ostafrika zu verlassen, sich in anderen Gebieten auszubreiten und sich dort an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Dadurch entwickelten sich neue Spezies, unter anderem der Neandertaler, der in Europa und Asien lebte. Das ist super interessant, weil das Neandertal ist ganz in der Nähe von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin und geboren wurde, in Düsseldorf. Und im Neandertal waren wir dann als Kinder häufig am Start, um das Museum zu besuchen, um die Geschichte der Menschheit da auch so ein bisschen nachzuvollziehen und im Neandertal wandern zu gehen. Da kannst du nämlich dann noch so Überbleibsel aus den Vorjahren sehen und nachempfinden, quasi wie die Neandertaler damals gelebt haben. Und das ist gar nicht so weit weg von Düsseldorf und das ist komplett in Deutschland. Das ist super, super inspirierend, wenn man das mal überlegt, wie nah doch die Geschichte an uns dran ist. Der Homo sapiens entstand erst vor ca. 300.000 Jahren. Als er auftauchte, waren ihm eigentlich nichts Außergewöhnliches. Klar, er hatte ein großes Gehirn, ging aufrecht und benutzte Werkzeuge. Aber das taten die anderen Menschen auch. Die Neandertaler jagten zum Beispiel große Tiere und nutzten Feuer, um Fleisch zu braten, lange bevor es den Homo sapiens überhaupt gab. Warum war es also ausgerechnet unsere Spezies, die nach und nach den gesamten Planeten eroberte, während alle anderen Menschenarten verschwanden? Dazu gibt es zwei Theorien. Die Kreuzungstheorie und die Verdrängungstheorie. Das Ergebnis der Kreuzung und Verdrängung ist klar. Der Homo sapiens ist seit ca. 12.000 Jahren, überleg mal, wie kurz wir erst hier so als Homo sapiens am Start sind, der einzige Mensch auf unserem Planeten. Die Kreuzungstheorie geht davon aus, dass sich der Homo sapiens mit anderen Spezies kreuzte, vor allem mit dem Neandertaler, und sich die verschiedenen Spezies so nach und nach ineinander auflösten. Es ist mittlerweile erwiesen, dass eine Vermischung stattfand. Europäer haben heute immer noch 1-4% Neandertaler-DNA. Wahrscheinlich habe ich selber noch mehr Neandertaler-DNA, weil ich ja direkt aus der Nähe vom Neandertal komme. Das würde vielleicht einiges erklären. Die Verdrängungstheorie besagt, dass der Homo sapiens dank besserer Fähigkeiten den anderen Spezies nach und nach ihren Lebensraum oder ihre Nahrung wegnahm oder seine Konkurrenten kurzerhand tötete. Die Verdrängungstheorie geht davon aus, dass der Homo sapiens den anderen Spezies gegenüber einen kleinen Vorteil hatte. Aber worin genau bestand dieser? Die Antwort liegt in der einzigartigen Struktur des menschlichen Gehirns. Vor ca. 70.000 Jahren machte das Gehirn der frühen Menschen einen Sprung nach vorne, der heute als die kognitive Revolution bekannt ist. Der Mensch wurde, menschheitsgeschichtlich betrachtet, über Nacht plötzlich schlau. So, und da sehe ich so die erste Schwäche in dem Buch, weil ich natürlich gerne wissen würde, was genau da über Nacht in Anführungsstrichen passiert ist, dass wir plötzlich schlau wurden. Und warum sind wir dennoch nicht so schlau wie andere Hochkulturen, die damals zum Beispiel die Pyramiden in Ägypten gebaut haben? Das kann man sich ja bis heute nicht erklären. Und selbst mit unserem heutigen Wissen würden wir es nicht hinkriegen, mit der Hand diese Pyramiden zu bauen oder mit den Mitteln, die es damals zur Verfügung gab. Also warum wurden wir plötzlich schlau und warum wurden wir nicht so schlau? Warum sind wir jetzt gerade so doof oder nicht schlauer als damals die Hochkulturen im alten Ägypten? Also warum sind wir einfach noch so dumm und warum sind wir nicht immer schlauer geworden im Laufe der Menschheit, sondern warum ist unsere Consciousness irgendwann wieder zurückgegangen? Und warum machen wir so doofe Sachen wie Krieg oder stellen uns über Tiere oder über die Natur? Das sind für mich große Fragen. Dank der neuen mentalen Superkräfte konnte der Homo sapiens Dinge tun, zu denen seine Rivalen nicht in der Lage waren. Er konnte zum Beispiel in größeren und komplexeren Gruppen zusammenleben und erfand neue Jagdwerkzeuge und Techniken. Er war plötzlich in der Lage, Dinge zu imaginieren, also sich vorzustellen, und sich zukünftige Situationen auszumalen. Diese Art der Denkleistung war einzigartig im gesamten Tierreich und ermöglichte dem Menschen einen beträchtlichen Vorsprung. Nach kurzer Zeit entwickelte er sogar die ersten Handelsnetzwerke. Das führte dazu, dass der Homo sapiens selbst unter schlechten Bedingungen leichter an die benötigte Nahrung kam als andere Menschenarten und dadurch auch in der Lage war, neue Gebiete zu erobern. Um zum Beispiel Amerika zu erreichen, mussten unsere Vorfahren erfinderisch sein. Sie kamen über die Sibirische Passage. Da es dort wenig andere Beute gab, mussten sie unter anderem lernen, große Mammuts zu jagen. Und das Fleisch der Mammuts war nahrhaft und die Häute und Felle benutzten die frühen Menschen, um warme Kleidung und Schuhe für ihre Wanderung herzustellen. So gelangte der Homo sapiens bald in alle Ecken der Erde. Amerika, Asien und sogar Australien waren bald fest in Menschenhand. Denn wo immer unsere Vorfahren hingingen, brachten sie ihre Waffen und Jagdfähigkeiten mit sich und hinterließen eine Spur ausgerotteter Tierarten. Bis vor ca. 50.000 Jahren gab es zum Beispiel in Australien noch zahlreiche Tiere, die heute vollkommen unbekannt sind. Unter anderem 6 Meter lange Faultiere, wie geil, Alter, die hätte ich gerne mal gesehen, und 3 Meter lange Gürteltiere. Muss ich den mal wegtun, 6 Meter. Doch schon wenig tausend Jahre nach der Ankunft des Menschen gehörten diese Arten der Vergangenheit an. Die kognitive Revolution hat dem Menschen also einen Siegeszug über die gesamte Erde ermöglicht und bewirkt, dass keine andere Spezies eine Chance gegen ihn hat. Was macht den Menschen eigentlich so besonders? Viele würden darauf antworten, dass es die Sprache ist und liegen damit nicht so verkehrt. Die Entwicklung der Sprache war tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren bei der Eroberung der Welt. Sehen wir uns einmal an, warum. Menschen sind soziale Tiere. Wir leben in Gruppen und brauchen uns gegenseitig, um zu überleben. Sprachen ermöglichen uns, Informationen mit unserer Gruppe zu teilen. Das bietet gewaltige Vorteile. Unsere Vorfahren konnten ihre Familien zum Beispiel erzählen, wenn sie einen Baum mit großen und leckeren Äpfeln gefunden hatten oder wenn sie entdeckt hatten, wo ein gefährliches Raubtier seine Höhle hat. Die anderen Menschen, die nicht zur Spezies Homo sapiens gehörten, konnten ihre Freunde nur an imaginären Ärmel ziehen und darauf hoffen, dass sie mitkamen, um sich den sagenhaften Apfelbaum selbst anzusehen. Das ist der naheliegende und praktische Vorteil der Sprache. Sie hat aber noch einen anderen Vorteil, der vielleicht sogar noch wichtiger ist. Sie ermöglicht uns nämlich nicht nur über Apfelbäume und Raubtiere zu sprechen, sondern auch über abstrakte Konzepte wie Götter, Geschichten oder Gerechtigkeit. Und das ist diese sogenannte kognitive Ebene. Religion zum Beispiel ist auch ein riesengroßes Konzept, das sich jeder anders ausmalen kann. Oder was ist ein Gott? Was ist Geschichte? Was ist Gerechtigkeit? Diese Ideen, die auch als gemeinsame Mythen bezeichnet werden, wachsen nicht in der Savanne. Sie entspringen einzig und allein dem menschlichen Gehirn. Also es ist nicht materialistisch, nicht materiell. Sie existieren nur, weil wir sprechen können. Gemeinsame Mythen, zu denen auch Religion und Identität gehören, sind die Eckpfeiler der Menschheitskultur. Indem wir sie mit den anderen teilen, finden wir zu einer Gruppe zusammen. Durch die Herausbildung von religiösen und identitären Vorstellungen konnten sich unsere Vorfahren zu größeren Gemeinschaften zusammenschließen. Von den frühen Homo sapiens lebten meist nicht mehr als 150 zusammen. Erst die Sprache gab ihnen den nötigen Zusammenhalt und Fähigkeit zur Organisation von größeren Gruppen. Ohne diese Fähigkeit hätte es niemals Städte gegeben und erst recht keine Länder oder sogar Weltreiche. Die längste Zeit seiner Geschichte lebte der Homo sapiens als Nomade. Yes! A nomad! Unsere Vorfahren zogen über das Land, jagten Wildtiere und sammelten das ein, was ihnen die Natur zur Verfügung stellte. Dabei wanderten sie immer dorthin, wo das Wi-Fi und Internet am stärksten war. Kleiner Witz. Dabei wanderten sie immer dorthin, wo das Angebot an Nahrung am größten und die Konkurrenz am kleinsten war. Doch das änderte sich vor ca. 12.000 Jahren mit dem Einsetzen der landwirtschaftlichen Revolution. Das geschah natürlich nicht von heute auf morgen. Allmählich begannen einige Menschen zum Beispiel gezielt Getreide anzupflanzen und im Jahr darauf wieder an dieselbe Stelle zurückzukehren, um zu ernten. Die Strategie ging auf und nach verbrachten die Menschen zu Saat und Ernte eine immer längere Zeit am gleichen Ort, bis die ersten schließlich ganz da bleiben. Also dank der Landwirtschaft gab es dann irgendwann die ersten Kommunen, die nicht mehr gewandert sind. Dabei war der Getreideanbau eigentlich nicht so naheliegend, denn die Getreidesorten, die es damals gab, waren nicht besonders leicht zu verdauen und enthielten kaum Nährstoffe und Vitamine. Ganz im Gegensatz zu den Waldfrüchten und dem Fleisch, das auf die Jäger und Sammler wartete, also auf die Nomads. Es gibt zwei Gründe, warum sich mit der Zeit trotzdem fast alle für die Landwirtschaft entschieden. Einerseits veränderte sich die Gesellschaft nach und nach und geriet in eine Abhängigkeit von den angebauten Produkten. Und andererseits hat die Landwirtschaft auch einen riesigen Vorteil. Sie ist effizienter. Auf einem kleinen Stück Land kann ein Bauer mehr Lebensmittel anbauen, als er und seine Familie verzehren können. Plötzlich gab es mehr als genug Nahrung. Dadurch stiegen die Bevölkerungszahlen enorm an. Wo die Menschen früher alle Jubeljahre einmal jemand anderem als Mitglieder der eigenen Gruppe begegnet waren, wurde es jetzt richtig eng. Wie gingen die Menschen mit dieser neuen Herausforderung um? Vor der landwirtschaftlichen Revolution war das Leben einfach strukturiert. Wer zum Beispiel kein Fleisch hatte, fragte einfach einen anderen nach einem Stück. Die meisten rückten gerne etwas heraus, denn sie hofften im Gegenzug auch selbst auch Fleisch zu bekommen, wenn es ihnen daran mangelte. Doch als sich die Landwirtschaft entwickelte, reichte dieses System nicht mehr aus. Das lag daran, dass die Menschen jetzt mehr Nahrung produzierten, als sie selbst verbrauchten. Außerdem war die Landwirtschaft so effizient, dass sich nicht mehr jeder den ganzen Tag um die Nahrungsbeschaffung kümmern musste. Die Folge davon war, dass sich die Menschen spezialisierten. Einige wurden Schmied, andere begannen nur noch Kleidung herzustellen oder Stoffe zu weben, um ihre Familien und sich selbst zu ernähren. Tauschten diese Spezialisten dann ihre Produkte, wie zum Beispiel Messer oder Stoffe, bei Bauern gegen Fleisch oder Getreide ein. Bald erwies sich aber auch diese Tauschwirtschaft als nicht mehr ausreichend. Wenn zum Beispiel ein Schmied gerade Appetit auf ein saftiges Steak hatte, aber keinen Bauern fand, der ein Messer oder einen Pflug brauchte, dann hatte er Pech. Oder es geschah, dass der Bauer ihm versprach, ihm für das Messer eine Wurst zu geben, wenn er in einigen Wochen ein Schwein schlachtete, aber sich am Schlachttag selbst plötzlich nicht mehr an dieses Versprechen erinnern konnte. Diese Probleme wurden ungefähr im Jahr 3000 vor Christus, also noch, wirklich noch nicht lange her, durch zwei sehr clevere Erfindungen gelöst, die Schrift und das Geld. Die ersten, die Schrift und Geld benutzen, waren die Sumerer in Mesopotamien. Sie hatten ein komplexes Handelssystem entwickelt. Um die dafür benötigten Informationen aufzubewahren, begannen sie, einfache wirtschaftliche Symbole in Tonplatten zu ritzen. Etwa zur gleichen Zeit fingen sie auch an, Gerste als Währung zu verwenden und ihre Zahlungen dadurch zu standardisieren. So konnte der Schmied für sein Messer Gerstengeld bekommen, das er dann in alles Mögliche umtauschen konnte, was er gerade benötigte. Oder er konnte sich vom Bauern schriftlich bestätigen lassen, dass er am nächsten Schlachttag eine Wurst bekommt und ihm die entsprechende Tonplatte dann unter die Nase halten, wenn es soweit war. Kurzer Hinweis zu unserem kommenden DNX-Event im Mai in Berlin mit über 1000 Teilnehmern. Die DNX ist mein Highlight des Jahres und verändert dein Leben. Du wirst die DNX-Tage nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen und nach dem Event wird wirklich nichts mehr so sein, wie es mal war. Check alle Infos zu den Speakern, Workshops, Early-Bird-Preisen und vergünstigten Tickets für Schüler und Studenten auf www.dnx-berlin.de. Wir sehen uns im Mai in Berlin. Oder er konnte sich vom Bauern schriftlich bestätigen lassen, dass er am nächsten Schlachttag eine Wurst bekommt und ihm die entsprechende Tonplatte dann unter die Nase halten, wenn es soweit war. Die Schrift und das Geld vereinfachten den Handel enorm. Das bedeutete aber nicht, dass die Wirtschaft plötzlich über Nacht schnurrte wie ein Kätzchen und alle Probleme gelöst waren. Ganz im Gegenteil, je größer die Gesellschaft und Handelsräume wurden, desto schwieriger wurde es, die Wirtschaft zu regulieren und zu kontrollieren. Doch auch hierfür fanden die Menschen eine Lösung. Regeln und jemand, der die Vorschriften durchsetzte. Sie entwickelten strenge hierarchische Systeme mit einem Herrscher an der Spitze, der das Sagen über alle anderen Menschen hatte. Die damaligen Reiche erscheinen uns aus heutiger Perspektive autoritär und grausam. Doch damals boten sie ihren Bewohnern ein bisher unbekanntes Maß an politischer und wirtschaftlicher Stabilität. Sie verfügten über eine eigene Bürokratie, die dafür sorgte, dass die Gesetze eingehalten wurden und die Menschen in relativer Sicherheit leben konnten. Ein Beispiel dafür ist der Kodex Hammurapi, eine Gesetzessammlung des babylonischen Königs Hammurapi aus dem Jahr 1776 vor Christus. Er regelt ganz unterschiedliche Bereiche wie Steuern, Diebstahl oder Mord und galt im gesamten babylonischen Reich. Alle in diesem riesigen Reich mussten sich an die gleichen Gesetze halten und wussten, was erlaubt war und was nicht. Egal wohin sie reisten oder mit wem sie Handel trieben, es gab Regeln, die stets befolgt werden mussten. Um solche Vorschriften durchzusetzen, mussten die frühen Herrscher dafür sorgen, dass die Menschen ihre Autorität anerkannten. Und das funktionierte vor allen Dingen über die Religion. Der Herrscher behauptete, von Gott oder den Göttern erwählt geworden zu sein und deren Willen auf der Erde durchzusetzen. Dieses Rezept war überaus erfolgreich und dadurch entstanden riesige Reiche, die über Jahrtausende hinweg Bestand hatten und zahlreiche Ethnien in sich vereinten. Die Menschen waren lange Zeit sehr pessimistisch. Es war klar, dass Gott alles wusste und alles lenkte und sie sowieso nichts an ihrer Situation ändern konnten. Also kein cooler State of Mind. Die Erde war ein Jammertal und sie lebten ihr Leben in der Hoffnung auf ein besseres Leben nach dem Tod. Ihre Fähigkeiten und ihr Wissen interessierte niemanden, nicht einmal sie selbst. Wozu auch? Sie fügten sich ihrem vermeintlich unausweichlichen Schicksal. Glücklicherweise im 16. und 17. Jahrhundert änderte sich diese Auffassung langsam aber sicher. Die wissenschaftliche Revolution begann in Europa um sich zu greifen. Anstatt Gott für den Fortschritt verantwortlich zu machen, nahmen immer mehr Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand und begannen ihre Lebensumstände mit Hilfe der Wissenschaft zu verbessern. Durch wissenschaftliches Forschen, Experimentieren und Beobachten kam es zu riesigen Sprüngen in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel der Mathematik und der Medizin. Und jede neue Entwicklung brachte eine Verbesserung der Lebensbedingungen. Fortschritte in der Medizin und der Hygiene führten zum Beispiel dazu, dass die Kindersterblichkeit enorm sank. Während es vor dieser Zeit normal war, dass selbst die reichsten Menschen 2 oder 3 Kinder verloren, geht die Zahl seit dem 17. Jahrhundert stetig nach unten. Die wissenschaftliche Revolution war aber nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch für die Wirtschaft. Das erkannten die europäischen Machthaber schnell und beschlossen, Wissenschaftler und Forscher gezielt zu fördern. Das brachte vielerlei Fortschritte. Ohne königliche Finanzierung wäre Kolumbus zum Beispiel nicht nach Indien gesegelt und dabei auf Amerika gestoßen. Auch andere Regionen der Welt wurden in dieser Zeit von Europäern entdeckt und erforscht, was dazu führte, dass Unmengen an Gold, Silber und anderen wertvollen Waren nach Europa gelangten, die der Wirtschaft einen gewaltigen Aufschwung bescherten. Kolonialzeiten. Europas wirtschaftliche Blüte hatte allerdings eine Schattenseite, gründete sie doch zu großen Teilen auf der grausamen Unterwerfung der indigenen Bevölkerung in den eroberten Gebieten. Die Wissenschaft führte nicht nur zu unvergleichlichem Fortschritt, sondern brachte den europäischen Reichen auch eine bisher nie dagewesene Menge an Geld und Macht. Im 19. Jahrhundert erstreckte sich allein das britische Weltreich über mehr als die Hälfte des Globus. Überall entstanden europäische Kolonien und Schutzgebiete. In diese Gebiete fanden europäische Ideen, Gebräuche und Gesetze Einzug. Lokale Kulturen wurden durch Megakulturen europäischer Prägung, wie zum Beispiel das Christentum, Demokratie oder die Wissenschaft, ersetzt. Und obwohl die europäischen Großreiche längst der Vergangenheit angehören, haben sie ihr kulturelles Erbe überall auf der Welt hinterlassen. Das mit Abstand größte kulturelle Erbe ist der Kapitalismus. Alleine wegen des immensen europäischen Einflusses regiert das Geld heute die Welt. Egal, ob wir mit jemandem aus Brasilien oder Bhutan, aus Kanada oder Kambodscha sprechen, die meisten Menschen organisieren ihr Leben abhängig vom Geld. Sie wollen oder müssen oder denken zu müssen mehr Geld verdienen, um sich davon Dinge kaufen zu können. Sie wollen mehr verdienen und mehr konsumieren, denn ihre Vorstellung von Glück und Erfolg ist untrennbar mit Geld verbunden. Der Kapitalismus ist so erfolgreich, dass er andere Megakulturen, allen voran die Religionen, ablöst. Dabei spielt auch die Wissenschaft eine Rolle. Sie widerlegt religiöse Ideen, zum Beispiel die der Schöpfung. Heute steht fest, dass Gott weder Eva aus einer Rippe Adams geschaffen hat, noch an einem einzigen Tag plötzlich alle Tiere auf der Erde auftauchten. Die Wissenschaft erzeugt dadurch eine Art Leere in unserem Weltbild. Denn Religion erfüllt wichtige psychologische Bedürfnisse, die heute langsam vom Kapitalismus übernommen werden. Unsere Vorfahren freuten sich zum Beispiel auf ein Leben im Paradies nach ihrem Tod. Die Vorstellung hat uns die Wissenschaft genommen. Stattdessen stürzen wir uns in den Konsum und versuchen unser Leben im Diesseits so intensiv wie möglich zu genießen. Die Tatsache, dass sich der Kapitalismus immer weiter ausbreitet, ist nur ein Aspekt eines wichtigen Megatrends, der Globalisierung. Sie hat einige Schattenseiten, zum Beispiel weicht kulturelle Vielfalt zunehmend einer homogenen Einheitskultur, während die globale Konkurrenz viele Menschen das Leben schwer macht. Andererseits bietet die Globalisierung einen Riesenvorteil. Sie macht die Welt zu einem friedlicheren Ort, denn alle modernen Länder sind wirtschaftlich voneinander abhängig. Die meisten Staaten könnten sich einen Krieg überhaupt nicht mehr leisten, denn sie hätten nur wenig zu gewinnen, würden mit Sicherheit aber sehr viel verlieren. Daher haben die meisten Regierungen heute ein sehr starkes Interesse daran, den Frieden zu erhalten, zumindest in den Regionen, mit denen sie starke wirtschaftliche Verbindung pflegen. Seit 1945 wurde mit wenigen Ausnahmen kein Eroberungskrieg mehr gegen eine unabhängige und anerkannte Nation mehr geführt und diese dabei vernichtet. Das 20. Jahrhundert war bisher das friedlichste in der Geschichte der Welt. Das klingt zwar unglaublich, wenn wir zum Beispiel an die beiden Weltkriege denken, es stimmt aber. Denn davor gab es zwar noch keine Massenvernichtungswaffen und Weltkriege, aber dafür war die Gewalt im Alltag viel weiter verbreitet. Es wird geschätzt, dass zur Zeit der Jäger und Sammler 30%, also jeder Dritte, aller menschlichen Erwachsenen eines gewaltsamen Todes starben. Die Zahl liegt heute weltweit bei ca. 1%. Wir sind also wirklich friedlicher geworden. Das liegt daran, dass wir jetzt Gesetze haben, die den Einsatz von Gewalt regeln. Aber auch daran, dass unsere Kulturen und unsere Gesellschaft sich verändert haben. Außerdem geht es uns in der westlichen Welt wirtschaftlich so gut, dass wir uns nicht gegenseitig für einen Teller Nudeln umbringen würden. Auch die Globalisierung trägt zum internationalen Frieden bei. Dank des Fortschritts sind wir so gesund wie nie und können uns mehr leisten, als sich unsere Vorfahren jemals erträumten. Und noch dazu leben wir in erstaunlich friedlichen Zeiten. Eigentlich müssten wir vollkommen glücklich sein, oder? Wir haben jetzt schon fast 200.000 Jahre menschliche Geschichte hinter uns und können durchaus ein positives Fazit ziehen. Alles scheint immer besser zu werden, allerdings bedeutet das leider nicht, dass wir Menschen heute auch glücklicher sind als unsere Vorfahren. Die Psychologie vermutet, dass jeder Mensch ein natürliches Glücksniveau hat, das relativ unabhängig von den äußeren Umständen ist. Wenn uns etwas Positives passiert, steigt unsere Glückskurve kurzfristig an, pendelt sich jedoch über kurz oder lang wieder auf unserem natürlichen Glücksniveau ein. Das ist eine traurige Nachricht für all jene, die auf der Suche nach dem ewigen Glück sind. Dieser Umstand hat allerdings positive Auswirkungen für diejenigen, denen etwas Schlechtes widerfährt. Wenn wir zum Beispiel unseren Job verlieren, fühlen wir uns schrecklich und sind überzeugt, dass dieser miserable Gefühlszustand mindestens so lange anhalten wird, bis wir einen neuen, besseren Arbeitsplatz gefunden haben. Doch unsere Psyche nimmt die Sache selbst in die Hand und sorgt dafür, dass wir schon nach einigen Wochen wieder ganz munter und fröhlich sind, egal ob wir etwas Neues gefunden haben oder nicht. Dieses festgelegte Glücksniveau ist auch evolutionsgeschichtlich betrachtet sinnvoll, denn es sorgt dafür, dass unsere Vorfahren nach einem positiven Erlebnis nicht den ganzen Tag jubelnd über Blumenwiesen hüpfen und sich auch nicht für immer trauernd in ihre dunkle Höhle zurückzogen, wenn ihnen ein Unglück zugestoßen war. Stattdessen sind wir Menschen darauf programmiert, immer weiterzumachen und nach der nächsten Glücksphase zu suchen. Wir können also leider nicht sagen, dass die Menschen heute glücklicher sind als vor 100 oder 1000 Jahren. Trotzdem geht es uns vor allen Dingen in den westlichen Ländern objektiv betrachtet besser. Wir müssen weniger Angst haben, wir leben länger, wissen mehr und haben meistens genug zu essen. Zudem haben wir viel Zeit, uns mit ambitionierten Projekten zu beschäftigen und an unserer Zukunft zu arbeiten. Mit großem Erfolg, wie wir im nächsten Blink sehen werden. Also Blinkist nennt die Kapitel immer Blinks. Und insgesamt hat eine Zusammenfassung meistens so 10 Blinks. Nachdem wir jetzt so viel über die Geschichte der Menschheit erfahren haben, werfen wir noch einen Blick auf die Zukunft und die wird spannend. Denn Wissenschaft und Fortschritt entwickeln sich heute so schnell wie noch nie. Was werden die nächsten Dekaden bringen? Vor allem die Bionik und die Altersforschung machen momentan Fortschritte, die unser Leben schon bald vollkommen verändern könnten. Im Bereich der Bionik arbeiten die Wissenschaftler daran, Menschen und Maschinen zu verschmelzen. Im Prinzip hat diese Entwicklung schon begonnen, als zum ersten Mal ein Mensch eine Brille aufsetzte. Wozu diese Wissenschaft mittlerweile in der Lage ist, ist erstaunlich. Der amerikanische Elektriker Jesse Sullivan verlor zum Beispiel bei einem Unfall einen Arm und bekam eine bionische Prothese, die er nur mit Kraft seiner Gedanken und seines Nervensystems fast genauso präzise bewegen kann wie einen richtigen Arm. Wir dürfen gespannt sein, welche Körperteile wir in der nahen Zukunft durch bionische Geräte ersetzen können, die viel mehr drauf haben als unsere eigentlichen Arme, Augen oder Ohren. Auch bei der Altersforschung tut sich einiges. Mithilfe der Gentechnik wurde zum Beispiel die Lebensdauer von Fadenwürmern im Labor schon verdoppelt. Auch bei Mäusen sind die Wissenschaftler nahe an einem solchen Durchbruch. Wie lange wird es wohl dauern, bis diese Erkenntnisse auf den Menschen übertragen werden? Was uns momentan daran hindert, die Möglichkeiten der Wissenschaft voll auszunutzen, sind unsere Moral und unsere Gesetze. Doch wenn es erst einmal möglich ist, werden Menschen trotzdem jede Chance ergreifen, ihr eigenes Leben so weit wie möglich zu verlängern. Dieser Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Unsere Nachfahren sind dann wahre Supermenschen. Musst du dir mal wegtun. Sie werden viel länger leben als wir und Körper haben, die halbmenschlich und halbtechnisch sind. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. That's it, meine Freunde. Richtig, richtig spannend, oder? Was ich auch spannend finde, gerade im Bereich der Bionik, ist, dass man Technik nicht nur dazu nimmt, um menschliche Sachen zu ersetzen, die dann verloren gegangen sind, wie die Sehkraft und die Brille, sondern um eine normale Sehkraft einfach noch besser zu machen. Also, dass Menschen bald Brillen implementiert haben in den Pupillen oder wie auch immer, um einfach noch besser sehen zu können als das, was wir quasi so mit auf die Erde bekommen haben. Oder dass wir quasi freiwillig Prothesen tragen, weil diese Prothesen dann viel, viel potenter und kraftvoller und stärker und smarter sind als die Arme, die wir zur Verfügung haben. Die Kernaussage von dem Buch ist, vor 200.000 Jahren wurde der Homo sapiens zur bedeutendsten Spezies unseres Planeten. Seitdem hat die Menschheit unglaubliche Fortschritte durchlaufen, die eng mit der Entwicklung von Sprache, Schrift, Geld und Wissenschaft zusammenhängen und aus der Welt das globale Dorf machten, das wir heute bewohnen. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. That's it. Geiles Buch, oder? Und wer jetzt Bock hat auf noch mehr Blinks, wie zum Beispiel Tools of Titans ist dabei von Tim Ferriss. Was lese ich denn noch gerade? Homo Deus
Yuval Noah Harari von dem gleichen Autor, Startup Land von Michael Swain. Natürlich die ganzen Tony Robbins Bücher sind auf Blinkist. Danny Cole, Robert T. Kiyosaki, Sam Harris. Fließend in 3 Monaten habe ich letztens gelesen von Benny Lewis. How to Win at the Sport of Business von Mark Cuban. Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. The Self-Made Billionaire Effect von John Sciocca und Mitch Cohen ist dabei. The Lean Startup von Eric Ries habe ich immer nur die Zusammenfassung gelesen, aber direkt quasi so für mich kondensiert die wichtigsten Takeaways in 10, 15 Minuten. Super, super wertvoll. Oder The Subtle Art of Not Giving a Fuck, Mark Manson, der auch schon bei uns auf der den X-Bühne stand. Tim Ferriss, 4-Hour Workweek. Also findest wirklich alle Bücher. Kannst 30 Tage kostenlos testen. Ich hau den Link auf jeden Fall in die Shownotes von Blinkist. Richtig spannend ist auch, dass das Startup aus Berlin, aus Deutschland kommt. Bin gerade auch schon mit dem Founder dran. Die haben auch Bock auf ein Interview. Kommen bald zu mir auf den deutschen Podcast und wir launchen ja bald einen englischsprachigen DNX-Podcast, wo der Host dann die liebe Silvia sein wird, auch eine DNX-Speakerin. Und einer von den Co-Foundern von Blinkist kommt dann auch auf den englischen Podcast. Also darauf könnt ihr euch freuen. Wenn ihr jetzt mehr über Blinkist und DNX rausfinden wolltet, unsere Partnerschaft, dann geht auf dnxglobal.com/Blinkist. Und ich bin jetzt raus, nachdem ich euch über eine halbe Stunde vollgequatscht habe. Wir hören uns wieder dann wahrscheinlich bald aus Frankfurt, wo wir einen kurzen Touchdown haben, so ein Stopover. Und dann geht's direkt weiter nach Thailand. Also wir hören uns dann wahrscheinlich bald auch mal wieder aus Thailand. Alright, that's it. Peace and out. Vielen, vielen Dank für deinen ongoing Support vom DNX Podcast und fürs Zuhören. Am Ende von dieser Folge möchte ich dich in meine DNX-Welt einladen. Los geht's mit der kostenlosen DNX Facebook Community. Die DNX Community für digitale Nomaden und alle anderen Freigeister ist von 0 auf mittlerweile über 11.000 Mitglieder gewachsen. Ich bin jeden Tag persönlich in der DNX Facebook Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DNX Facebook Community findest du unter www.dnxcommunity.de. Ich freue mich auf dich in der Community. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX Newsletter. Wenn du dich für den kostenlosen Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine 7 Erfolgsgeheimnisse. Meine 7 Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Unser neuester Star in der DNX-Welt ist die DNX Academy. Und die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to Go, wenn du spürst, da geht noch mehr in meinem Leben. Wir holen die besten Experten in die DNX Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Check jetzt direkt die kostenlosen Online-Kurse unter www.dnxacademy.de. Und jetzt kommt's. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist die DNX-Konferenz in Berlin. Wir erwarten im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Menschen, die die Welt verändern. Und für mich ist die DNX immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, an denen ich nach Deutschland zurückkehre. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event in Berlin nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Alle Infos zu den Speakern und Tickets zu DNX findest du auf www.dnx-berlin.de. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten. Ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder DNX Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Schreib mir 1 oder 2 Sätze als Feedback zur Show. Eventuell lese ich deine Bewertung dann auch in einer der nächsten Folgen vor. Vielen, vielen Dank für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft mir, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf den Podcast
bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out.